Die Bilder aus dem Buch Hesekiel sind erstaunlich aktuell. Gottes Volk lebt nicht im vollen Genuss des guten Landes, sondern fühlt sich oft gebunden, müde und innerlich gefangen. Gerade in solch einer Situation öffnet Gott den Himmel, zeigt sich neu und ruft Menschen, die ihm mitten im Land der Chaldäer gehören. Die Frage ist nicht, wie dunkel die Zeit ist, sondern ob es Männer und Frauen wie Hesekiel gibt, die in der Nähe des Stromes Gottes stehen und bereit sind, sein Reden wahrzunehmen. Zwei Ströme, zwischen Babel und dem guten Land. Das Buch Hesekiel öffnet mit einem starken Bild. Ein junger Priester steht nicht im Tempel zu Jerusalem, sondern mitten unter den Weggeführten am Fluss Kebar im Land der Chaldäer. Dort, fern vom guten Land, öffneten sich die Himmel, und ich sah Gesichte Gottes. Der Fluss Kebar ist mehr als eine geografische Angabe. Er erinnert an den Weg, den das Volk Israel bereits in 1. Mose begann, aus Ur der Chaldäer berufen, auf dem Weg in das Land der Verheißung und doch immer wieder von Babel angezogen. Babel steht für den Versuch des Menschen, sich ohne Gott zu sichern, sich einen Namen zu machen und Einheit zu schaffen, die sich nicht an Gottes Herrschaft bindet. So wird der Kebar zu einem Symbol für den Strom einer Welt, die Menschen von der Quelle des Lebens wegträgt. Im Buch Hesekiel begegnen uns zwei Flüsse, der Fluss Kebar in Kapitel 1 und der Fluss, der in Kapitel 47 aus dem Tempel hervorfließt. Der Fluss Kebar trägt das Volk Gottes von Gott weg, während der Fluss, der aus dem Tempel fließt, die Menschen in das Leben Gottes hineinführt. Wir müssen erkennen, dass diese beiden Flüsse auch heute noch auf der Erde vorhanden sind. Der eine Fluss ist der Trend, der Lauf, die Strömung dieser Welt. Das ist der Fluss Babylons, der Fluss der gefallenen Welt, der die Menschen von Gott wegtreibt. Wir preisen den Herrn, dass es noch einen anderen Fluss gibt und dass alles lebt, wohin auch immer dieser Fluss kommt. Im selben Buch erscheint ein zweiter Strom, der Fluss, der aus dem zukünftigen Tempel fließt und überall Leben bringt. Von ihm heißt es, und alles wird leben, wohin der Strom kommt. Zwischen Kebar und diesem Lebenstrom spannt sich die geistliche Landschaft des ganzen Buches und unserer Gegenwart. Es gibt den lauten, mächtigen Fluss dieser Zeit, der Menschen in Oberflächlichkeit, religiöse Vermischung und innere Entfremdung von Gott hineinzieht. Und es gibt den stillen, aber durchdringenden Strom, der aus Gottes Gegenwart hervorgeht, wie Jesus sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Hesekiel stand bei dem Fluss der Gefangenschaft, aber er war innerlich nicht in ihm versunken. Gott bewahrte ihm ein Ufer, einen Ort, an dem der Himmel aufgehen und sein Reden gehört werden konnte. Von 1. Mose bis zur Offenbarung zeichnet die Schrift eine Linie, Gott führt sein auserwähltes Volk aus der Verwirrung Babylons in das volle Genießen seiner selbst. Das gute Land ist mehr als eine fruchtbare Region, es weist auf den allumfassenden Christus hin, der das wahre Erbe und die bleibende Wohnung seines Volkes ist. Darum betont Paulus, dass der Vater uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Zwischen Babel und diesem Erbteil, zwischen Kebar und dem Lebensstrom, verläuft heute unser innerer Weg. Unmerklich können Gedanken, Hoffnungen und Entscheidungen vom Sog der Zeit mitgerissen werden oder vom leisen, beharrlichen Fluss von Gottes Leben geprägt sein. Die Szene am Kebar ermutigt, selbst in Gefangenschaft kann Gott den Himmel öffnen, den inneren Boden trocken halten und einen Menschen zu einem Zeugen machen, der im Strom seiner Gnade steht. Wer diese beiden Ströme wahrnimmt, beginnt das eigene Leben nicht nur nach äußeren Umständen zu beurteilen, sondern nach der inneren Richtung. Hesekiel zeigt, dass es möglich ist, in einer Umgebung zu leben, die geistlich kalt und zerbrochen ist und zugleich an der Grenze zum Lebensstrom Gottes zu stehen. Dort, am Ufer, wachsen Sehnsucht, Wachsamkeit und die Bereitschaft, sich von Gottes Fluss mitnehmen zu lassen. Selbst wenn vieles in uns und um uns herum noch wie Wegführung aussieht, bleibt Gottes Einladung bestehen, sein Strom versiegt nicht, und der Kebar hat nicht das letzte Wort. In dieser Spannung zwischen den Strömen wird unser Glaubensleben gereift, nicht, indem wir die Realität der Gefangenschaft leugnen, sondern indem wir lernen, unser Herz immer wieder an den Fluss zu binden, aus dem alles lebt, wohin er kommt. Und es geschah im 30. Jahr, im 4., am 5. des Monats, als ich mitten unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, da öffneten sich die Himmel, und ich sah Gesichte Gottes. Und es wird geschehen, überall, wohin der doppelte Strom kommt, da wird alles leben. Und es wird sehr viele Fische geben, denn dorthin kommt dieses Wasser, und das Meer wird gesund werden, und alles wird leben, wohin der Strom kommt. Die Gegenüberstellung von Keba und dem Strom aus dem Tempel macht das Herz still und klärt zugleich die Perspektive. Nicht die Stärke des babylonischen Flusses entscheidet über unsere Zukunft, sondern die Treue des Gottes, der am Ufer den Himmel öffnet. Wer sich innerlich an Christus, das wahre gute Land, bindet, entdeckt, auch inmitten von Druck, Zerstreuung und innerer Müdigkeit fließt ein anderer Strom, der nicht von uns, sondern von Gottes Gegenwart ausgeht. In diesem Wissen dürfen Fragen nach Beruf, Beziehungen oder Dienst unter einem neuen Vorzeichen stehen. Nicht der Zug der Zeit, sondern der leise, lebenspendende Fluss Gottes soll unsere Richtung bestimmen. Darin liegt eine stille, aber tiefe Ermutigung. Wo Gott uns an den Rand unseres eigenen Keba stellt, ist er schon dabei, den Himmel zu öffnen und uns näher an den Strom zu ziehen, in dem alles lebt, wohin er kommt. Ein Priester unter Gefangenen, Hesekiels verborgene Stärke. Die wenigen einleitenden Verse des Buches zeichnen ein erstaunliches Bild von Hesekiels Person. Er stellt sich vor als einer mitten unter den Weggeführten und zugleich als Hesekiel, der Sohn des Busi, der Priester. Er steht nicht neben dem Volk, um es von außen zu beurteilen, sondern teilt seine Schande, seinen Verlust, seine Ohnmacht. Seine Priesterschaft vollzieht sich nicht im Glanz des Tempels, sondern im Staub der Deportation. Zugleich tragen sein Name und sein Vaterhaus eine innere Spannung in sich, Hesekiel, Gott stärkt, und Buzi, der Verachtete. Der Priester in der Gefangenschaft ist von außen gezeichnet durch Verachtung und Begrenzung, von innen jedoch gehalten von der Stärke des mächtigen Gottes. Als Priester war Hesekiel jemand, der in der Gegenwart Gottes lebte, Gott diente und mit Gott vermengt war. So war Hesekiel als Person. Obwohl er im Land der Gefangenschaft war, lebte er dennoch in der Gegenwart Gottes und diente vor Gott. Er befand sich am Fluss Keba, nicht im heiligen Tempel, doch als Priester schaute er auf Gott, betete zu Gott, suchte Gott, hatte Gemeinschaft mit Gott und wartete auf Gott. Wer dem Buch nachgeht, spürt die Spur dieser verborgenen Stärke. Hesekiel wird zum Zeichen für Israel, oft in einer Weise, die sein persönliches Leben zutiefst trifft. Er liegt tageweise auf einer Seite, trägt symbolisch die Schuld des Hauses Israel, inszeniert den Auszug eines Gefangenen und verliert sogar seine geliebte Frau, ohne öffentlich klagen zu dürfen. Über sein Leben heißt es, und du sollst es ihnen zum Zeichen sein. Hinter dieser Härte steht kein grausamer Gott, sondern ein Gott, der sein Volk in seiner Verstockung erreicht, indem er einen Diener so eng an sich bindet, dass dessen Biografie zur lebendigen Botschaft wird. Die Schande des Volkes brennt sich in das Leben des Priesters ein, und gerade so wird Gottes Wort glaubwürdig und durchdringend. Die Schrift zeigt diesen Weg an vielen Stellen. Von Mose heißt es, er habe lieber die Schmach des Christus für größeren Reichtum gehalten als die Schätze Ägyptens. Von Jesus lesen wir, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande nicht achtete. Hesekiel steht in dieser Reihe, seine Stärke liegt nicht in äußerer Durchsetzung, sondern in der inneren Ausrichtung auf Gott. Gott selbst sagt zu ihm, siehe, ich mache dein Angesicht hart gegen ihr Angesicht und deine Stirn hart gegen ihre Stirn. Wie Diamant, härter als Fels, mache ich deine Stirn. Die Härte, von der hier die Rede ist, ist keine Bitterkeit, sondern eine göttliche Festigkeit, die ein Herz schützt, das viel trägt. Wenn man diesen Priester unter Gefangenen betrachtet, tritt eine stille Hoffnung hervor. Gottes stärkende Gegenwart zeigt sich nicht nur in großen Siegen, sondern gerade in den langen, unscheinbaren Jahren, in denen jemand in einer schwierigen Umgebung bei Gott bleibt. Hesekiels priesterliche Würde wird nicht von den Umständen bestätigt, sondern von dem Gott, der sein Inneres stärkt. So wird er zu einem Vorbild für ein Leben, in dem Verachtung, Missverständnis und Begrenzung nicht das letzte Wort haben. Wer in dieser Spur geht, entdeckt eine andere Qualität von Stärke, nicht die, die imponiert, sondern die, die trägt, aushält und Gottes Reden Raum gibt. In einem Zeitalter, das Erfolg und Sichtbarkeit hoch bewertet, ist die Gestalt Hesekiels ein leises, aber kraftvolles Zeugnis dafür, dass Gottes mächtige Hand gerade dort ruht, wo ein Mensch im Verborgenen vor ihm steht und ihm treu bleibt, auch wenn die Umgebung nur Gefangenschaft sieht. Geschah das Wort des Herrn ausdrücklich zu Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester, im Land der Chaldäer am Fluss Keba, dort kam die Hand des Herrn über ihn. Und du, lege dich auf deine linke Seite und lege die Schuld des Hauses Israel auf sie, nach der Zahl der Tage, die du darauf liegst, sollst du ihre Schuld tragen. Und ich lege dir die Jahre ihrer Schuld zu Tagen angerechnet auf, 390 Tage sollst du die Schuld des Hauses Israel tragen. Und hast du diese vollendet, so lege dich zum zweiten Maleachi auf deine rechte Seite und trage die Schuld des Hauses Juda, 40 Tage, je einen Tag für ein Jahr lege ich dir auf. Das Leben Hesekiels verbindet zwei Erfahrungen, die vielen vertraut sind, von außen das Gefühl, eingeengt, übersehen oder sogar beschämt zu sein, und zugleich innerlich die Frage, ob Gott einen in dieser Lage überhaupt gebrauchen kann. Gerade hier setzt seine Geschichte an, Gottes stärkende Hand ist nicht an günstige Umstände gebunden. Sie sucht Herzen, die im Schatten der Gefangenschaft priesterlich bei ihm bleiben, im Hören, im Ringen, im stillen Gehorsam. In dieser verborgenen Treue liegt eine tiefe Würde, die nicht von menschlicher Anerkennung lebt. Wer sich darin wiederfindet, darf wissen, Gott ist fähig, aus einem Leben, das von außen verachtet erscheint, eine klare, tragfähige Botschaft zu formen. Die Schmach der Gegenwart wird so nicht verharmlost, aber sie wird von einer größeren Wirklichkeit umfangen. Gott ist meine Stärke und mein Loblied, und er ist mir zum Heil geworden. Offener Himmel, klare Vision und die Hand Gottes. Die Einleitung von Hesekiel bündelt in wenigen Versen eine ganze Dynamik geistlichen Erlebens. Da öffneten sich die Himmel, und ich sah Gesichte Gottes, kurz darauf lesen wir, geschah das Wort des Herrn ausdrücklich zu Hesekiel, dort kam die Hand des Herrn über ihn. Vier Elemente greifen ineinander, ein geöffneter Himmel, klare Visionen, ein ausdrückliches Wort und die wirkende Hand Gottes. Der geöffnete Himmel ist Zeichen besonderer Zuwendung. Wenn Gott auf der Erde Menschen findet, die mit ihm übereinstimmen, öffnet sich der Vorhang. Jakob, auf der Flucht, erlebt dies, als er in Bethel die Leiter sieht, die Erde und Himmel verbindet, und er sagen muss, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Über Jesus heißt es bei seiner Taufe, da tat sich ihm der Himmel auf und die Stimme des Vaters bezeugt ihn. Und Stephanus sieht im Moment der Verfolgung den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. In dieser Linie steht Hesekiel, mitten im Land der Gefangenschaft wird ihm der Himmel aufgetan. Die Himmel wurden geöffnet und ich sah Gesichte Gottes. Dass sich die Himmel öffnen, ist Gottes besondere Heimsuchung. Immer wenn Menschen auf der Erde eins mit Gott sind, öffnen sich ihnen die Himmel. Im Land der Gefangenschaft gab es einen Mann, Hesekiel, der gereift war und eins mit Gott war, und die Himmel wurden ihm geöffnet. Heute ist das Prinzip dasselbe. Wir brauchen, dass sich die Himmel für uns öffnen, doch damit sich die Himmel in unserer Erfahrung öffnen, müssen wir wie Hesekiel sein. Auf den offenen Himmel folgen Gesichte Gottes, Visionen, die nicht aus religiöser Fantasie stammen, sondern Ausdruck göttlicher Offenbarung sind. Sie reißen den Schleier weg und zeigen, wie Gott wirklich handelt, nicht nur, was sich vor Augen abspielt. Hesekiel sieht die lebendigen Wesen, das Feuer, die Räder voller Augen und darüber den Thron. Doch die Bibel bleibt nicht bei Bildern stehen. Das Wort des Herrn kommt ausdrücklich zu ihm, legt aus, erklärt, richtet und tröstet. Vision und Wort gehören zusammen, die Vision zeigt, wofür Gott sein Volk gewinnen will, das Wort macht verständlich, was zu tun, zu lassen, zu glauben und zu erwarten ist. Paulus betet später, dass Gott uns den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst gebe und die Augen eures Herzens erleuchtet würden. Es geht um ein Sehen, das im Hören verankert ist. Schließlich liegt die Hand des Herrn auf Hesekiel. Dieses Bild taucht im Buch immer wieder auf, die Hand des Herrn kam dort über mich. Was Gott zeigt und sagt, bleibt nicht theoretisch, seine Hand führt, drängt, begrenzt, trägt. Sie kann jemanden wie Elia gürten und ihn in einer übernatürlichen Kraft laufen lassen, sie kann Paulus gebunden im Geist nach Jerusalem ziehen, obwohl Leiden warten. Wer von Gottes Hand ergriffen ist, verliert das Recht, sein Leben völlig autonom zu planen. Zeiten, Wege und Aufgaben werden unter einen anderen Takt gestellt, nicht als Zwang, sondern als Ausdruck einer Liebe, die uns enger an Gottes Herz bindet. In der Verbindung dieser vier Elemente zeichnet sich ein Weg ab, der auch heute gilt. Gott öffnet den Himmel nicht als einmalige Sensation, sondern um Menschen in eine bleibende Wirklichkeit hineinzunehmen, in der Sehen, Hören und geleitet werden zusammengehören. Hesekiel ist hier nicht ein unerreichbares Ausnahmephänomen, sondern ein Hinweis darauf, was Gott in einer gefangenen und verwirrten Zeit tun will. Wo ein Herz bereit ist, im Land der Begrenzung vor Gott zu stehen, kann der Himmel neu aufgehen, Vision wird klarer, Gottes Wort gewinnt Schärfe und seine Hand beginnt, das Leben in eine Richtung zu führen, die nicht aus uns selbst stammt. Das mag nach außen nicht spektakulär wirken, aber innerlich wird der Raum weit. In diesem Licht wird auch unsere eigene Geschichte lesbar. Momente, in denen der Himmel fern schien, werden neben Zeiten gestellt, in denen Gottes Wort überraschend deutlich war oder seine Hand uns durchgetragen hat. Alles zusammen formt ein leises, aber starkes Zeugnis davon, dass Gottes Himmel sich über Menschen öffnet, die er in einer dunklen Zeit als Zeugen seiner Gegenwart gebrauchen will. Und es geschah im 30. Jahr, im 4., am 5. des Monats, als ich mitten unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, da öffneten sich die Himmel, und ich sah Gesichte Gottes. Geschah das Wort des Herrn ausdrücklich zu Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester, im Land der Chaldäer am Fluss Kebar, dort kam die Hand des Herrn über ihn. Die Abfolge von offenem Himmel, Vision, Wort und Hand Gottes richtet den Blick auf eine tiefere Dimension unseres Glaubenslebens. Es geht nicht nur darum, einzelne Eindrücke zu sammeln, sondern darum, in eine Beziehung hineinzuwachsen, in der Gottes Wirklichkeit unser Sehen und Entscheiden prägt. Hesekiel erinnert daran, dass der geöffnete Himmel nicht zwingend die äußere Gefangenschaft beendet, wohl aber die innere. Wer sich von Gottes Vision und seinem Wort erfassen lässt, erlebt, wie seine Hand Wege ordnet, die im Voraus weder planbar noch berechenbar waren, und doch im Rückblick von einer feinen, leitenden Güte zeugen. Darin liegt ein stiller Trost, auch wenn vieles bruchstückhaft bleibt, arbeitet Gott daran, Himmel und Erde in unserem Leben neu zu verbinden. Jeder Tag, an dem sein Wort uns trifft und seine Hand uns hält, ist ein Vorgeschmack auf jene Vollendung, in der der Himmel endgültig aufgehen und Gottes Wohnen bei den Menschen sichtbar werden wird. Herr Jesus Christus, du siehst, wo dein Volk heute in geistlicher Gefangenschaft lebt, im Schatten von Babel und weit weg vom vollen Genuss des guten Landes in dir. Danke, dass du auch am Ufer fremder Ströme Gnade bewahrst, den Himmel öffnest und deine Stimme hören lässt. Stärke die Müden, die sich wie Hesekiel unter den Weggeführten wiedererkennen, und erfülle sie mit der Kraft des mächtigen Gottes. Öffne unsere Augen für deine Visionen, unsere Ohren für dein ausdrückliches Wort und unsere Herzen für die leise, aber bestimmte Führung deiner Hand. Lass aus unserem Leben nicht der Strom dieser Welt sprechen, sondern der Strom deines Lebens, der Heilung, Wiederherstellung und Hoffnung bringt. Richte die Niedergeschlagenen auf, verbinde die Zerstreuten neu mit dir und inmitten von Schmach und Begrenzung sei du unsere Ehre, unser Trost und unsere Stärke, bis deine Herrschaft sichtbar wird und dein Haus in Herrlichkeit aufgebaut ist. Amen.